Normalerweise oder in der Regel halten wir die Vorträge, die in das Thema Ehe oder Erziehung gehen, eben miteinander. Und wir haben festgestellt, dass wir eben noch nichts gemacht oder das andere ist noch gar nicht involviert ist, weil wir gar nicht daran gedacht haben. Und so haben wir eben das Thema kurzfristig umgestellt. Und jetzt freue ich mich, dass wir euch ein bisschen über das Thema der Kindererziehung oder man könnte auch viel besser sagen über den Text von Epheser 6, 1 bis 4 ein paar Gedanken mit euch teilen dürfen. Wir haben es so kurzfristig so aufgeteilt, ich mache zuerst vielleicht nur einen theoretischen Teil und dann kommst du dann noch hinzu. Ist das richtig so? Gut, dann bin ich froh. Also, ich werde ein paar Gedanken grundsätzliche machen und dann wird Anrös dann auch noch da hochkommen und werden wir miteinander noch etwas hoffentlich praktisch machen. Ja, das Thema hat sicher etwas mit dem zu tun, dass wir ein kinderloses Ehepaar auch sind und das uns natürlich dann auch beschäftigt hat und immer wieder mit Eltern oder Kindern Begegnungen hatten, die eben in Not waren oder in Schwierigkeiten. Und so haben wir uns dann halt nicht nur jetzt praktisch, wir konnten leider nicht eigene Kinder groß sehen, aber wir haben dann doch mit ganz vielen Kindern und ihren Eltern unterwegs sein dürfen. Und das ist auch ein Vorrecht, dass sich Eltern und Kinder sich uns anvertraut haben. Und ich möchte euch, das, was ich heute Morgen oder anderes und ich heute Morgen euch ein bisschen lieb machen wollen, ist der Text eben aus Epheser 6, 1 bis 4. Ich lese ihn einmal vor. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir's wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Soweit das Wort Gottes. Epheser 6, 1 bis 4. Wenn wir diesen Text mit einem anschauen, dann denke ich, ist das so wie in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, ihr Kinder, er spricht die Kinder an, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Das ist so der erste Teil. Und dann gibt es einen zweiten Teil und die, denke ich, die gehören wie zusammen. Und ihr Väter, gehören natürlich auch die Mütter dazu, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und diese zwei Teile habe ich, wie ihr seht, versucht miteinander zu verbinden, und zwar auf der einen Seite das Herz, oder sind auf beiden Seiten Herzen, einerseits das Herz von uns Eltern und auf der anderen Seite das Herz des Kindes. Erziehung ist ja nicht, oder Kinder groß sind, Erziehung dünkt mich gar nicht so ein glückliches Wort, aber man sagt es halt so, Erziehung oder Kinder groß werden lassen oder wenn sie groß werden, ist eine Sache von mir aus gesehen von Herzen, nicht einfach eine Sache von einer Methodik. So macht man es. Und es ist eine Sache, man könnte auch sagen, in diesem Fall von Beziehung. Und wir haben hier wie zwei Herzen, die da miteinander einen Stück Weg gegangen. Die Ehe ist ja der Bund, der in der Regel oder gedacht ist, bis der Tod euch scheidet. die Beziehung des Kindes, nicht, dass mir Vater und Eltern ihre Kinder vergessen oder keine Beziehung mehr haben, aber die trennen sich doch, in der Bibel lesen wir, sie verlassen ihre Eltern, um eine neue Familie, eine neue Ehe zu kreieren. Das ist eher so eine Verantwortung auf Zeit. Aber trotzdem sind zwei Herzen, und wir haben auf der einen Seite eben das Herz der Kinder und auf der anderen Seite das Herz der Eltern. Und wenn wir das ein bisschen näher anschauen, dann habe ich jetzt auf der einen Seite habe ich geschrieben, der Furcht Gottes ist von uns Eltern. Für mich, Furcht Gottes ist die Grundlage in der Familie. Furcht Gottes, das bedeutet, dass ich lieber das Gebot Gottes halte, als zu sündigen. Und zwar nicht, weil ich Angst habe vor einem grausamen oder einem Gott, der mich bestraft, sondern weil ich diesen Gott mehr lieb habe und ich ihm die Ehre geben will. Also nicht, Furcht ist ein mehr, könnte man sagen, eine Ehrfurcht vor dem heiligen, gerechten, aber liebevollen und barmherzigen Vater, dem ich seine Ehre nicht stehlen will, dem ich aus Liebe zu ihm eben gehorsam sein möchte. Also nicht eine Angstgehorsam, sondern ein Gehorsam aus Liebe gegenüber unserem Retter, Erlöser und himmlischen Vater. Und ich habe jetzt eine Frucht, die habe ich auch hier gebraucht, ist die Sanftmut. Wir können hier die ganze Frucht des Heiligen Geistes nehmen. Das sollte, wenn wir die Furcht Gottes in unserem Herzen haben, sollte das dann eben auch unser Leben so begleiten, dass dies eben sichtbar ist bei anderen Menschen. Auf der anderen Seite, was gefordert ist oder was Gott auch sagt seinen Kindern, habt Ehre und Respekt, das ist eine Haltung der Kinder gegenüber ihren Eltern. Und aus dieser Haltung Ehre, Vater und Mutter, respektiere sie, kommt dann auch die Frucht des Gehorsams. Und das ist immer ganz wichtig, mir wichtig, dass es eine Frucht ist, der Gehorsam. Und ihr seht, diese zwei Teile von Epheser 6, 1 bis 4, die bedingen sich, die sind, wenn dies perfekt gelebt werden kann, was wir natürlich nicht können auf dieser Erde, dann hätten wir eben den Himmel auf Erden in unseren Familien. Aber meistens schleicht sich da ja irgendwo eben eine Sünde ein, und meistens auf beiden Seiten. Dass wir hier eben, aber das ist wie eine, dem sage ich, eine Beziehungsdynamik, die Paulus hier beschreibt in Epheser 6, 1 bis 4. Eine Beziehungsdynamik, die vom Herzen eines, könnte auch sagen, eines gereinigten Herzens herauskommt und die Kinder dann mit hinein nimmt in diese Beziehung hinein. Das ist mir wichtig, dass wir das sehen, und ich möchte gleich mit einem kleinen Beispiel etwas illustrieren. Ich denke da an eine Mutter, mit der ich telefoniert habe, mit ihrer dreijährigen Tochter oder gesprochen habe. Die Mutter hört das Telefon klingeln und sie stellt die Stereoanlage mit dem Anbetungslieder, die sie gerade im Moment hört, ab, damit sie eben das Telefon beantworten kann und nicht von der Musik, auch wenn sie schön ist und christlich, nicht gestört wird. Aber was jetzt passiert, ist Folgendes. Schon nach den ersten paar Sätzen, die die Mutter mit der Person am anderen Ende des Telefons beginnt zu reden, beginnt sie an zu murren und zu quengeln. Ich glaube, das sagt man auch auf Deutsch, quengeln und murren. Und wir kennen das oder haben es sicher schon gesehen, dann wird das immer lauter. Und die Mutter entschuldigt sich dann bei der anderen Person und sagt, Entschuldigen Sie bitte, ich muss die Musik wieder anmachen. Meine Tochter möchte Musik hören, das tut ihr gut. Was denkt ihr? Ich habe jetzt nicht die Zeit, da groß würde ich gerne eine Diskussion führen, aber überlegt mal kurz, was läuft hier ab? Was passiert hier? In dieser ganz kurzen Sequenz. Und wenn ihr Familien beobachtet, in der Gemeinde oder so, dann sieht man das meistens nur in ganz, oder man sieht das auch in großen Sequenzen, aber vor allem auch in ganz kleinen Sequenzen. Was läuft hier schief? Was ist hier in der Beziehungsdynamik schiefgelaufen oder außer Kontrolle gekommen? Also, die Situation ist, die wir haben, dass die schlechte Frucht, in diesem Fall, sie will natürlich, ich habe jetzt das alles nicht so erklärt, sie ist respektlos, sie läuft davon, sie akzeptiert nicht, dass ihre Mutter am Telefon ist. Das ist die schlechte Frucht der kleinen Tochter, mault, quengelt und so weiter. Da müssen wir uns vielleicht noch fragen, was ist das Ziel der Mutter? Könnte man, muss auch mal rütteln. Was ist hier, kann man das sehen? Ja, im Herzen drin ist, was ist dort? Das ist, ich möchte wahrscheinlich eine zufriedene Tochter haben. Es gibt noch viele andere Motive in unserem Herzen. Ich möchte, dass mein Kind, ganz oft ist auch die Angst dahinter, meine Tochter oder mein Kind hat mich nicht mehr lieb. Keine Ablehnung erfahren, dem Kind Genüge zu tun. Und müssten wir aber fragen, was ist denn ein biblisches Ziel? Ein biblisches Ziel ist nicht, dass ich dem Kind genügen kann oder dass ich keine Ablehnung erfahre als Mutter, sondern dass wir beide, Kind und Eltern, Christus erkennen. Und das gäbe dann eben die gute Frucht, gespeckt und Gehorsam. Und hier ist mir ganz wichtig, dass wir, das kann in der Seelsorge sein oder grundsätzlich im Leben, aber vor allem, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, dass wir Frucht und Ziel nicht verwechseln. Oft passiert es so, dass Eltern wütend werden, vor allem, ich denke, mehr oder weniger die Väter, die Mütter sind da wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, aber die sagen, wenn du jetzt nicht mir gehorchst, wenn ein Kind respektlos ist oder ungehorsam ist, dann sind wir Eltern oder vor allem Väter betroffen, wir sind beleidigt und dann drohen wir den Kindern, wir werden wütend, ärgerlich. Und warum werden wir wütend ärgerlich? Weil unser Ziel ist, dass das Kind gehorsam ist, dass es mich mit Respekt behandelt, dass es in der Gemeinde sich ruhig verhält, so wie es eben erwartet wird. Und das, aber all das ist eben eine Frucht. Aber wenn ich das als Ziel habe, den Gehorsam und Respekt des Kindes, dann werde ich wütend. Werde ich vielleicht mit Methoden das Kind dorthin bringen lassen, wo ich es möchte, nämlich dass es ruhig ist, dass es endlich gehorsam ist, ich bestrafe es, ich bedrohe und so weiter. Aber das Ziel ist immer ein anderes. Das Ziel ist, dass das Kind Gott erkennen kann, lernt ihn zu ehren und sich an ihm zu erfreuen. Wie das geht, das ist sicher eine andere Geschichte, aber was wir, denke ich, und die auch in meinem Leben nicht verwechseln dürfen, ist Frucht und Ziel im Leben unserer Kinder. Weil wenn wir nur die Frucht sehen, dann kommt das nicht gut. Manchmal sage ich sogar vielleicht den Satz, den man falsch verstehen könnte, lasst doch bitte auch einmal eure Kinder sündigen. Und jetzt weiß ich nicht genau, was in euren Köpfen durchgeht. Was meinte Beat jetzt also? Ist es gleich, wenn unsere Kinder sündigen? Ist das das Ziel? Oder warum sollen wir das machen? Was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass ich will, dass wenn unsere Kinder sündigen. Ich möchte das auch nicht. Aber was oft passiert ist, dass wir versuchen, unsere Kinder, wir wollen vermeiden, dass unsere Kinder sündigen. Das heißt, wir versuchen alles daran zu machen, dass keinen Fehler passiert. Also, das heißt, wir sagen dem Kind, wenn wir dann Besuch sind, dann benimmst du dich so und so, und wenn du dich nicht so und so benimmst, dann passiert das und das. Wir wollen alles vermeiden, damit das Kind sündigt. Lass mich ganz kurz mit euch darüber nachdenken, was passiert bei einem Kind, das immer unter der Kontrolle der Eltern steht, damit es nicht sündigen darf. Da passiert etwas ganz, ganz, von mir ist etwas Trauriges, nämlich das, welche Gelegenheit verwehren wir denn einem Kind? Wir verwehren dem Kind die Gelegenheit der Versöhnung. Die Versöhnung, die Gelegenheit, Schuld einzugestehen, die Gelegenheit, Liebe auch von den Eltern zu erhalten und die Gnade der Vergebung, der Versöhnung zu erfahren. Es ist immer so, ich darf nicht, sonst passiert etwas. Und ich denke, damit lernen wir den, oder soll ich das sagen, nehmen wir dem Kind das, was wir eigentlich wollen, nämlich, dass sie die Gott erkennen, dass sie die Gnade erkennen und die Liebe der Eltern von der Vergebung und der Versöhnung lernen oder leben dürfen. Also, wenn ich sage, lass doch unsere Kinder auch mal sündigen, probiert nicht alles zu verhindern, damit sie sündigen, sondern geht nachher darauf ein, wie lasst sie auch mal machen, damit eine Versöhnung zwischen euch und dem Kind auch wieder möglich ist. Ich denke, Anne Rös und ich, oder wird da noch etwas dazu sagen. Also, was wir jetzt gesehen haben, ist in diesem Beispiel, es gibt eine, auch wenn wir das verhindern wollen, dass Kinder sündigen, dann gibt es eine unausgeglichene Beziehungsdynamik. Es ist nicht mehr so, wie hier sehen, es ist ausgeglichen, sondern sie ist eben unausgeglichen, diese Beziehungsdynamik. Das heißt, der Pfeil, der vom Kind, von den Erwachsenen zum Kind geht, der ist viel, viel stärker. Der ist, und der Pfeil vom Kind zu den Eltern, der wird immer schwächer. Wie meine ich das schwächer? Nicht, dass das Kind, das kann viel stärker werden, dass es respektloser wird, aber schwächer im Sinn von, wir gehen auf das Kind immer mehr zu und das Kind hört nicht mehr. Das ist ganz einfach. Viele Eltern sagen, ich muss mein Kind 100-mal etwas sagen. Ganz einfaches Beispiel, ich rufe mein Kind, es antwortet nicht. Also, aber ich möchte, dass es eben kommt. Wir wollen vielleicht einen Gottesdienst, es sollte den Tisch decken, Schule gehen oder was auch immer. Das Kind reagiert nicht. Ich rufe vielleicht noch einmal und weil ich vielleicht ein ganz geduldiger, liebevoller Vater bin, nochmal in aller Ruhe, bitte mach dich bereit, wir sollen jetzt das und das machen. Es passiert immer noch nichts. Mit der Zeit, was passiert jetzt in unserem Herzen? Mit der Zeit bin ich nicht mehr ganz so ruhig. Das heißt, die Frequenz, die Anzahl, indem ich auf das Kind zugehe, erhöht sich. Ich sage vielleicht noch ein viertes Mal, ein fünftes Mal. Aber ich würde jetzt sagen, mindestens an meiner Seite her, wenn ich das so durchziehe, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so geduldig und liebevoll sein. Meine Stimme wird ein bisschen vielleicht gereizter sein, es kommt der Ärger hinein und das ist dann die Intensität. Ich werde emotional. Und was passiert dann bei einem Kind, wenn ich emotional werde? Am Schluss hole ich es, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, vielleicht das Kind an den Ohren. Wer ist jetzt der Böse in der ganzen Situation? Das sind wir Eltern und das Kind hat das Gefühl, Papi und Mami, die quengeln immer, die sind so bös, die, sollen wir sagen, ich bin das arme Opfer. Ja, wir hören ja den Satz bei den Kindern, immer ich, habt ihr vielleicht auch schon gehört, immer ich muss es machen. Und das gibt eine ganz dumme Dynamik und die Beziehungsdynamik, in der wir eben leben, die ist auseinandergefallen. Das heißt, Epheser 4, der erste Teil und der zweite Teil, ist eben dann nicht mehr in der Balance, sondern ist unausgeglichen. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Hier habe ich es ein bisschen dargestellt, auf eine andere Art. Wir beginnen, das Kind zu kontrollieren. Wir wollen vielleicht unseren Frieden, unsere Bedürfnisse stillen, endlich Ruhe und Frieden. Und was wir aber machen, wenn wir zu fest auf das Kind eingehen, dann machen wir es eben wie, ich habe hier geschrieben, das Kind ehren. Wir geben dem Kind die Ehre. Was heißt dem Kind die Ehre geben? Wenn ich etwas vom Bundesrat will, dann muss ich ihm die Ehre geben, dass ich zu ihm gehe. Der Bundesrat kommt nicht zu mir. Und das sollte eigentlich auch, wenn ich jemandem die Ehre gebe, der ein Amt ist, und das Elternsein ist ein Amt, ein wichtiges Amt, Luther hat das sehr schön beschrieben, dieses Elternamt, wer bekommt die Ehre? Wir Eltern sollen, die Kinder sollen, weil es schon im Epheser war, ehren. Und das heißt, sie sind in der Pflicht, zu uns zu kommen und nicht wir ständig den Kindern hinten nachrennen. Vielleicht haben wir das auch schon das Gefühl gehabt oder gesehen, dass Eltern den Kindern nachrennen. Und was machen die Kleinen, wenn wir den Kindern hinten nachrennen? Springen natürlich davon. Das heißt, die Kinder, sie werden respektlos, sie sind ungehorsam und ihre innere Not ist, dass sie müssen und lernen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und was passiert? Das Gegenteil von Ehren, sie verachten uns. Und das ist mir auch noch wichtig, das euch noch zu sagen. Wenn dies passiert, wenn wir Eltern in der Anzahl, also in der Häufigkeit immer auf das Kind zugehen müssen, immer sehen müssen, dass es gehorcht und dann auch noch die Emotionen dazukommen. Meistens ist es Ärger auch, oder Angst. Vielfach ist es auch Angst, die Angst, dass es Kinder zu spät in die Schule kommt, die Angst, dass es nicht so benimmt, wie ich es möchte. Das ist die Intensität, das sind die Emotionen, die unsere Beziehung zum Kind begleiten. Und Angst und Ärger ist sicher nicht das Richtige in einer Beziehung. Und was ich hier ganz kurz mir wichtig ist, dass ich euch das noch sage, da passiert etwas rein auch mit unserem Körper. Die Bibel sagt, auf das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das du lange lebst und es dir wohl gehe. Und wenn das passiert, dann passiert eben auch etwas nicht nur in unserem Herzen, dass wir unabhängig werden, dass wir unsere Eltern vielleicht verachten, uns als Opfer sehen, sondern passiert auch in unserem Körper etwas. Und das sind wie zwei Sachen, die passieren hier. Das erste ist die sogenannte neuronale Verarbeitungsempfindlichkeit. Das heißt, unser Gehirn beginnt anders zu reagieren. Sie werden viel, viel empfindlicher, sie sind viel, viel sensibler. Und das hat zwei Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist, dass es sich körperlich auswirkt. Zum Beispiel die körperliche Sensibilität, das sind Allergien, Asthma, Hautkrankheiten und so weiter, die hier sich manifestieren. Es gibt auch noch andere Sachen. Und auf der anderen Seite ist es die psychische Sensibilität. Das heißt, es gibt soziale Konflikte. Können wir es uns sagen, habt ihr vielleicht das auch schon gesagt, da sind zwei Geschwister zusammen, das eine Geschwisterlein sagt irgendetwas und das andere Geschwister, das vielleicht ein bisschen älter ist oder so, reagiert mit Zorn und Wut und schlägt das Kleine, nur weil es zum Beispiel gefragt hat, ob es den Bleistift oder den Zeichenstift oder irgendetwas ankommt. Und wir wissen ja nicht, warum, dass dieses andere Kind, das etwas älter ist, mit Rage, mit Wut reagiert. Das ist die Sensibilität. Es braucht nichts. Es wird gerade falsch empfunden. Und das ist dann, was dann auch das, was wir nennen, zum Teil zu ADHS führt und so weiter. Wir können das ganz oft beobachten, dass das dann passiert. Also das Wort Gottes sagt, ist also ich wohlgehe und ich gut gehe, wird in der Tat wirklich umgedreht. Das sind Kinder, die sind sehr unglücklich. Wir wissen, dass ADHS-Kinder einen sehr niedrigen Selbstwert haben, psychologisch gesehen, sie fühlen sich immer angegriffen, sie können sich nicht konzentrieren und so weiter, sie haben keine Selbstkontrolle und so weiter. Also haltet diese zwei Sachen im Kopf. Lass mich da noch ein kleines Bierspiel machen, bevor ich dann, denke ich, dann anröse, dann noch frage, die uns ein paar Beispiele zu erzählen. Ich hatte eine Mutter, die hat sich angemeldet auf der Fachstelle, hat sich angemeldet, gesagt, ich habe einen 4-jährigen Buben, der schlägt mich immer. Und dann habe ich sie eingeladen auf die Fachstelle und ich habe sie gar nicht gefragt, wie das so mit dem Kind geht oder nur ganz kurz. Ich habe ihr den Auftrag gegeben, das Kind solle doch mal mit dem Lastwagen und den Bauklötzen da spielen, die ich vorbereitet habe. Und der Junge hat sich da gefreut, hat den Lastwagen genommen, den Kipper, und hat begonnen, die Bauklötze auf den Lastwagen, auf den Kipper hineinzulegen und hat das immer höher gemacht. So hoch, dass die Bausteine, die Klötze begannen vom Kipper zu fallen. Und bevor das überhaupt richtig passieren konnte, hier sehen wir jetzt, oder ich erzähle das noch fertig, ist die Mutter aufgestanden, zu ihrem Sohn gegangen und hat ihn die Bauklötze, die bereits auf dem Lastwagen waren, weggenommen, hat sie gesagt, das darfst du nicht machen, du siehst doch, dass diese Klötze vom Lastwagen hinunterfallen. Aber sie hat das kaum sagen können, was hat der Junge gemacht? Was denkt ihr? Hat die Mutter geschlagen. Und jetzt können wir denken, Junge, ich könnte jetzt die Bibel hervorholen, sagen, Ehre Vater und Mutter, lese ihm den, also natürlich ein 4-Jähriger möchte das nicht machen, aber ich hoffe, ihr hört das, was ich sagen will, könnt ihr das Kind maßregeln und ihm sagen, du bist falsch, du hast deine Mutter nicht geehrt. Und ich könnte die ganze Schuld auf den Buben legen. Aber was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich passiert in dieser Sache? Genau das hier, was auf dieser Folie jetzt steht. Die Mutter, aus welchem Grund auch immer, wollte die Kontrolle. Sie hielt die Spannung nicht aus, dass ein 4-Jähriger, der ja mal ein Konstrukteur werden will, die Erfahrung machen muss, dass wenn man zu viele Bauklötze aufeinander stellt, dass die dann irgendeinmal, wenn man nicht sie ganz schön aufeinander stellt, eben herunterfallen. Sie konnte die Spannung nicht aushalten. Ich weiß nicht, ob sie eher perfektionistisch war, könnte sein, ist es mehr Kontrolle, was es auch immer ist. Sie hat, in dem sagt man, ein intrusives Verhalten in der Fachsprache, vor allem braucht man bei den Medizinern. Intrusiv heißt, man geht in den Körper hinein. Intrusiv heißt, man dringt in das Leben eines Menschen auf eine unangemessene Art ein. Und das war der Grund, warum dass sich der Junge gewehrt hat. Das war der Grund, warum dass er ungehorsam ist. Und wir bemerken oder immer wieder, wenn Eltern kommen, sagen, wir haben ein ungehorsames Kind, es hat ein ADHS, es wird abgeklärt. Oder manchmal kommen sie auch und sagen, wir wollen die Abklärung nicht, was sollen wir machen, Herr Tanner? Dann geht es darum, dass ich gut zuhöre, dass ich, wie laufen die Beziehungsdynamiken ab und den Eltern lernen, diese die Beziehungsdynamik zu durchbrechen, nämlich dass sie Kind kontrollieren müssen, dass sie alles immer perfekt haben müssen. Ich denke, eine Mutter, die sagt, er leckert immer, wenn er am Mittagessen, dann hat er immer das ganze T-Shirt voll, das kann ich nicht ausstehen. Ich denke, das ist wirklich nicht angenehm für die Eltern, besonders wenn es dann noch in die Schule geht und dort auch noch leckert und so weiter. Aber das Problem ist, das hat viel, viel früher angefangen. Warum ist es so motorisch unruhig? Das ist die Frage. Die Antwort ist, um es nicht kompliziert zu machen, wenn es nicht andere Ursachen hat, mit dem zu tun, dass die Eltern viel zu intrusiv sind, viel zu fest in das Leben eines Kindes eingegriffen haben und es darum nicht ruhig, gelassen und in sich aufwachsen darf, sondern ständig in einer inneren Unruhe ist. Das ist das, was ich hier versuchte, wo habe ich jetzt das, genau, was ich hier versuchte darzustellen. Das ist die neuronale Verarbeitungsempfindlichkeit, die es gegeben hat. Sie sind unruhig, sie haben eine schlechte Motorik und jetzt ärgern sich die Eltern noch über das kleckernde Kind und dann wird die ganze Sache noch verstärkt. Das ist das, was ich immer wieder, wenn ich mit Eltern, die ihre Kinder oder mit den Themen Kinder kommen, immer wieder entdecke oder auch bei Kindern zum Beispiel, die nicht auf das WC gehen, immer noch 8-10-jährige Kinder, die immer noch in die Hosen machen, weil sie anscheinend sich vergessen, gar nicht aufs WC wollen und dann kommen, was soll ich machen mit einem Kind, das ist alles medizinisch alles in Ordnung. Dann kommen wir darauf, dass die Mutter an irgendwann immer beginnt, mehr zu kontrollieren. Und ich denke, das ist ja genau das, was jetzt passiert. Wenn das Kind nicht auf das WC geht, was machen wir Eltern? Wir versuchen, das Kind dorthin zu bringen. Bist du schon auf dem WC? Gehen wir, gehen noch fort, gehen auch noch auf die Toilette und so weiter. Das Ganze, die Beziehungsdynamik wird noch verstärkt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Sachen erzählen, was Epheser 6 eigentlich, in diesen vier Versen eigentlich drinsteckt. Und jetzt von der Zeit her möchte ich Anna Rösner bitten, sie hat euch noch so ein paar Gedanken, die wir miteinander, oder die sie euch mit uns teilen möchte. Kommst du doch mal nach vorne.
Genau, wir haben ja heute Morgen gehört, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja, ich weiß nicht, im Gegensatz zu mir, ihr seid eigentlich alles Eltern hier. Und ich weiß nicht, wie viele Gedanken ihr euch schon darüber gemacht habt, wie wir Eltern unsere Kinder zum Zorn reizen. Ich glaube, wenn wir Kinder haben, dann lohnt es sich, dass man sich darüber Gedanken macht. Wie reize ich dann meine Kinder zum Zorn? Ich weiß nicht, habt ihr eine Antwort darauf? Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht? Wie reizt man die Kinder zum Zorn? Möchte jemand da sich wagen, eine Antwort zu geben? Wenn ich ihr paar Mal das gleiche. Okay.
Mhm. Mhm. Manchmal gibt es noch einen, der sich, oder zum Beispiel ein Kind benimmt sich kindlich und alle fangen an zu lachen. Und es fühlt sich ja auch blamiert und alle sagen, oh, guck mal, da wäre sogar ich zornig, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ich denke, wenn die unseren Kindern sagen, dass sie alles nicht können,
Genau. Wenn man sie falsch bestraft, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Gibt es noch andere Sachen? Wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, ja.
Ich glaube, ein Kind ist auch fähig, auch gewisse Aufgaben zu übernehmen. Und wenn man ein Kind immer nur als Kind behandelt und nicht Aufgaben dem Kind zutraut, also praktisch die Kinder selber was zu machen oder zu erledigen, sei es in im eigenen Bereich, zum Beispiel das eigene Zimmer, Gestaltung, Aufräumen, so diese Sachen, und man das Kind immer nur bevormundet in diesen Sachen.
Genau. Genau. Was ich auch immer wieder erlebe, vor allem gerade auch mit Teenies, die beobachten ja sehr gut, leben das meine Eltern auch, was sie eigentlich sagen, was ich glauben sollte, was ich machen müsste. Also da merke ich, da reizen sehr viele Eltern ihre Kinder auch zum Zorn, wenn sie von den Kindern Sachen verlangen, die sie selber gar nicht bringen. Also wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich von den Kindern verlange, dass sie ihr Zimmer immer aufgeräumt haben, aber mein Büro sieht aus wie ein Schlachtfeld, dann reagieren sie darauf. Oder ein Teenie, der mir gesagt hat, weißt du, Anne-Rose, ich weiß gar nicht mehr, was ich meinen Eltern wirklich glauben soll. Sie sagen mir immer, du musst Gott vertrauen, du musst Gott vertrauen, du musst Gott vertrauen. Aber sie telefonieren mir alle 5 Minuten auf das Handy und fragen mich, wo bist du, geht es dir gut und. Haben die wirklich Gott vertrauen? Ich glaube nicht, ich glaube, die reden nur davon, aber die haben gar kein Gottvertrauen. Aber wenn ich das meinen Eltern sage, was kommt dann von meinen Eltern? Was kommt dann von meinen Eltern? Wenn ich sie frage, habt ihr auch wirklich Gott vertrauen? Vertraut ihr auch mir? Was kommt dann von diesen Eltern?
Ich denke mal, lass uns
widersprechen. Wie?
Lass uns widersprechen.
Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst Vater und Mutter ehren und du ehrst mich nicht. Das ist dann die Antwort. Und ich sage immer, eigentlich Teenies, die beobachten so gut, ob unser Leben und unser Reden miteinander übereinstimmt. Das ist für uns Eltern auch eine Chance, wieder Glaubensschritte zu tun. Wenn wir ihnen nicht einfach sagen, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich glaube, Teenies beobachten uns so gut, die zeigen uns auch unsere eigenen Schwachpunkte auf. Und wenn wir da offen sind und ehrlich hinhören, können wir vielleicht auch unserem Teenie mal sagen, ja, da hast du recht. Da möchte ich wachsen. Das stimmt. Ich rede viel vom Vertrauen und ich merke gar nicht, wie ich aber im Grunde Dinge Gott gar nicht vertraue. Da möchte ich wachsen. Da möchte ich weiterkommen. Und ich danke dir, dass du mir das gesagt hast. Wir haben momentan einen Teenie bei uns, also er ist jetzt 18 geworden. Und wir haben ihm gesagt, wir sind dir froh und dankbar, wenn du uns auf Sachen hinweist, die bei uns nicht stimmen. Wir geben dir den Freipass dafür. Wir geben dir den Freipass dafür. Du musst jetzt nicht denken, du musst froh sein, dass du überhaupt bei Tanner sein darfst. Und deshalb muss ich schweigen. Nein, wir geben dir den Freipass. Bitte sage uns, wenn wir Sachen predigen und das selber aber nicht leben. Und ich glaube, wir reizen wirklich unsere Kinder zum Zorn, wenn wir über solche Sachen nicht bereit sind, gerade auch mit älteren Kindern darüber zu reden. Aber wir haben es auch schon erlebt, dass wir kleine Kinder bei uns hatten, die außer Rand und Band waren. Wir hatten mal einen Jungen. In der Sonntagsschule wollte ihn man nicht mehr, die Großeltern konnten nicht mehr, zu Hause ging es nicht mehr und dann haben wir ihn mal ein Wochenende zu uns genommen. Und es ging nicht lange, da hat er zu mir gesagt, du musst mir auch gehorchen. Du musst mir auch gehorchen. Ein 4-5-jähriger Knabe. Und ich habe ihn dann gefragt, warum muss ich dir gehorchen? Ich habe ihm nicht gesagt, du bist frech. Ich habe gesagt, warum muss ich dir gehorchen? Und er hat mir gesagt, meine Eltern gehorchen mir auch zu Hause. Meine Eltern gehorchen mir auch zu Hause. Und dann habe ich gefragt, ja, wie geht das denn, dass deine Eltern dir gehorchen? Und er hat mir gesagt, sie fragen mich alles. Was fragen sie dich dann? Ach, willst du das anziehen, willst du das essen, willst du ins Bett, willst du die Zähne putzen, gehen wir die Zähne putzen? Und sie fragen mich alles. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und was denkst du darüber? Und er hat gesagt, meine Eltern sind dumm, sonst würden sie mich nicht alles fragen. Hat er mir gesagt. Der Vater war Ingenieur, der war sicher nicht dumm. Und ich habe ihn dann gefragt, wenn du denkst, dass deine Eltern dumm sind, was macht das mit dir? Gehorchst du deinen Eltern, wenn du denkst, sie sind dumm? Was hat er mir gesagt? Nein. Jemand, der dumm ist, dem gehorche ich ganz sicher nicht. Dem gehorche ich ganz sicher nicht. Wisst ihr, warum dieser Knabe außer Rand und Band gekommen ist? Warum? Sie haben ihn alles gefragt. Alles gefragt, die Eltern. Und er hat gedacht, diese sind dumm. Und ich gehorche niemandem, der dumm ist. Er hat dann noch so gemacht. Gehorchst du jemandem? So, zu mir. Gehorchst du jemandem, der dumm ist? Ja, und jetzt, Anderes, was sagst du? Was sagst du? Gehorche ich jemandem, der dumm ist? Ich habe ihm gesagt, schau, das ist wirklich so. Da habe ich auch ein Problem. Da habe ich ein Problem. Aber ich bin nicht sicher, ob deine Eltern wirklich dumm sind oder ob sie es besonders gut meinen und dir deshalb alles recht machen möchten. Und deshalb fragen sie dich alles.
Aber ich glaube, dort müssen wir ansetzen. Und seht ihr, sie haben dieses Kind dermaßen zum Zorn gereizt, weil sie ihr Kind alles gefragt haben. Und es war ein intelligenter Junge. Er hat daraus gefolgert, meine Eltern sind dumm. Wenn wir das gesehen haben, mit der Beziehungsdynamik, das war doch komplett verschoben. Die Eltern haben die Führung nicht übernommen. Sie wollten dem Kind alles recht machen. Und deshalb haben sie ihn alles gefragt. Alles gefragt. Und das Kind, es hat die Elternrolle übernommen. Es hat gesagt in dieser Familie, was geht und was nicht. Und alle kriegten so Angst, weil er dermaßen ausgerastet ist, wenn es nicht nach seinem Kopf ging oder wenn er dann nicht gefragt wurde. Ja, wir haben dann mit den Eltern einen längeren Weg zurückgelegt. Und wir haben mit ihnen besprochen, dass sie die Führung übernehmen sollten als Eltern. Dass sie ihr Kind zum Zorn reizen. Und dass bei ihnen zuerst etwas ändern muss. Weil die Eltern haben gesagt, ja, wir möchten es ihm alles recht machen. Wir möchten nicht, dass er Frust erlebt. Wir möchten, dass er zufrieden ist. Aber um was ging es in dieser Situation? Es ging nie um die Ehre Gottes. Alle Ehre gehörte dem Kind. Und das Kind wurde zum Gott. Und ich glaube, wenn unsere Kinder zu unseren Göttern werden in den Familien, dann wird Gott das nicht tolerieren. Er hat gesagt, ich will keine anderen Götter neben mir haben. Kinder sind eine Gabe Gottes, aber sie dürfen nicht zu unserem Gott werden. Und wenn ich oder wir in der heutigen Gesellschaft so herumschauen, dann macht es uns manchmal wirklich Sorgen, wenn wir sehen, wie die Kinder im Mittelpunkt stehen, dass sich alles nur noch um die Kinder dreht und viele Eltern das Kind als ein Projekt ansehen, das gelingen muss. Und deshalb mache ich alles, dass es gelingen muss. Aber weil ich alles mache, wird diese Beziehungsdynamik so stark zum Kind, dass das Kind eben nie mehr zu mir kommen muss und etwas fragen muss. Ich kann euch sagen, wir hatten Kinder bei uns am Tisch. Ich habe ihn geschöpft das erste Mal, aber bei Kindern, ich weiß ja nicht genau, wie viel diese essen, gebe ich eher das erste Mal nicht so viel, weil man kann noch einmal nachgeben. Und der saß am Tisch, hat die Speise angesehen und als ich nicht sofort zum Löffel griff und ihm wieder geschöpft habe, hat er mich gefragt, ob ich eigentlich dumm sei. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich dumm bin, aber warum? Warum denkst du, dass ich dumm bin? Und dann hat er gesagt, hast du nicht gesehen, dass ich noch einmal essen will? Und dann habe ich gesagt, ach, ich habe das gesehen, aber ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Hast du mich gefragt, darf ich noch einmal essen haben? Nein, aber das muss ich zu Hause nie fragen. Wenn ich das anschaue, dann gibt meine Mutter mir immer sofort das Essen. Ich muss nie fragen, ob es ein zweites Mal gibt. Es waren alles Kinder aus christlichen Familien, ich möchte das gesagt haben. Das waren nichts aus der sogenannten Welt, das waren alles Kinder aus christlichen Familien. Und dort haben wir dann auch mit den Eltern geschaut. Weil könnt ihr euch vorstellen, mit diesem Jungen, mit dem Essen da, was in der Schule passiert ist? Der hat nie etwas gefragt in der Schule. Er hatte die Idee, dass die Lehrer immer zu ihm kommen müssen und ihm alles sagen müssen und immer alles nur von dort muss es kommen und sonst, ich mache gar nichts. Nichts. Er hat mehrere Male die Schule gewechselt, weil die Eltern, die Lehrer gesagt haben, entweder geht er oder wir steigen aus mit einem Burnout. Und deshalb, ich glaube, wir müssen uns sehr wohl bewusst werden, wie reizen wir auch unsere Kinder zum Zorn. Weil ich glaube, da haben wir Eltern wirklich auch eine Verantwortung. Denn es steht nicht umsonst hier, dass wir sie nicht zum Zorn reizen sollen. Ich glaube, dass wir es uns oft nicht bewusst sind, wie wir die Kinder zum Zorn reizen. Aber es hat sehr, sehr viel mit unseren eigenen Herzen zu tun. Beat hat gesagt, dass wir die Kinder nicht sündigen lassen wollen. Vielleicht könnte man das auch noch anders ausdrücken. Wir wollen nicht, dass die Kinder Konsequenzen tragen müssen. Wenn ich mit Eltern zusammenarbeite, die ihre Kinder 5, 6, 7 Mal am Morgen wecken gehen, sie bitten, stehe jetzt bitte auf, sonst kommst du zu spät in der Schule, dann frage ich sie, warum lasst ihr sie nicht mal zu spät in die Schule kommen? Weil die Lehrer dann denken, ich sei eine schlechte Mutter. Ich schaue nicht zu meinem Kind. Aber dann übernehme ich ja die ganze Verantwortung für mein Kind und es muss nie die Konsequenzen tragen. Und dann wäre es vielleicht besser, ich würde auch mal ein Gespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin suchen und ihm sagen, schau mal, ich wecke jetzt mein Kind nicht mehr. Es kommt vermutlich zu spät in die Schule. Ich gebe dir den Freipass, dass es dann halt in der Pause drin bleiben muss und die Arbeit nacharbeiten muss, die es nicht machen konnte, weil es zu spät kam. Aber solche Konsequenzen wollen wir unseren Kindern oft ersparen und sie müssen diese Erfahrung gar nie machen, dass es im Leben Konsequenzen gibt. Und spätestens, wenn sie erwachsen werden, wird es dann ganz, ganz schwierig. Weil wir wollen wir einem 18-Jährigen immer noch hinten nachspringen und immer sagen, was er zu tun hat. Wollen wir einen 18-Jährigen, ich arbeite mit einer Familie, den 18-Jährigen noch wecken? Aber wisst ihr, was ich dann herausgefunden habe? Dass die Frau auch ihren Ehemann wecken muss, damit er zur Arbeit geht. Wie soll ich dann das von meinem Kind verlangen, dass er selbstständig aufsteht, wenn das auch der Vater nicht macht? Und so reizen wir die Kinder zum Zorn. Und ihr habt alle Kinder, ich bin überzeugt, Gott hat euch tolle Kinder geschenkt. Es lohnt sich, über diesen Bibelvers wirklich sich Gedanken zu machen, wie reizen wir unsere Kinder zum Zorn. Es ist einfach, nur den ersten Teil im Epheserbrief einzufordern. Seid gehorsam. Euren Eltern. Aber der zweite Teil, der besteht auch. Und da möchte ich euch als Eltern Mut machen, euch wirklich Gedanken darüber zu machen, Wo reizen wir unsere Kinder zum Zorn? Und wo brauche auch ich die Vergebung in Jesus? Und wo brauche ich auch das ehrliche Geständnis? Da habe ich versagt, da brauche ich die Hilfe. Und ich bin überzeugt, wenn wir das unseren Kindern vorleben können, auch ich als Mutter, als Vater, ich bin nicht perfekt, auch ich habe meine Fehler gemacht. Und auch ich brauche die Vergebung. Und auch ich gehe jetzt zu Jesus und bekenne ihm meine Schuld und meine Sünde. Ich bin überzeugt, dann werden unsere Kinder auch von uns Eltern lernen, dass sie nicht perfekt sein müssen, weil das einen Riesendruck erzeugt, sondern wir dürfen mit unseren Fehlern zu Jesus kommen. Die Eltern sind nicht perfekt, wir Kinder sind nicht perfekt, aber wir haben einen, der die Schuld perfekt bezahlt hat, mehr als perfekt bezahlt hat. Und deshalb dürfen wir in der Gnade wachsen und dürfen wir zu diesem Herrn Jesus Christus gehen. Wir müssen das nicht nur von den Kindern fordern, sondern sie sollen das an uns selber auch sehen, dass wir das auch machen. Und dann bin ich überzeugt, dann werden wir unsere Kinder viel, viel weniger zum Zorn reizen. Und wenn wir sie zum Zorn reizen und ihnen aufzeigen, dass auch wir Vergebung und Versöhnung nötig haben, dann werden auch sie bereit sein, uns zu vergeben und sich mit uns zu versöhnen. Und da möchte ich euch allen Mut machen. Ich habe gesehen, es sind so viele Kinder. Und es wäre schade für jedes Einzelne, wenn wir diesen Vers aus der Bibel, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, wenn wir den nicht beherzigen würden. Und wenn ich das sage, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, heißt das eben gerade nicht, alles zu machen, was sie wollen, was sie fordern, sondern ihnen in Liebe und Klarheit aufzeigen, was Gottes Wort uns sagt in solchen Situationen. Und dass, wenn wir gefehlt haben, dass es ein Zurück gibt, wie beim verlorenen Sohn. Gut.
Vielen Dank. Ja. Also ich würde mir jetzt noch eine Frage stellen.
Ich habe auch ein paar Gedanken, aber bleib hier. Okay. Nein, mach nur.
Und zwar, so wie ich das verstanden habe, quasi diese zwei Ziele, die Kinder zum Gehorsam, also die Kinder seid Gehorsam und Eltern, und die Eltern leisten ihre Kinder nicht zum Zorn. Wenn wir quasi als Eltern unsere Kinder zum Zorn reizen, dann schaden wir diesem ersten Ziel, dass die Kinder quasi nicht diesen Gehorsam aus dem Blick verlieren. Und jetzt wäre meine Frage gerade in der Situation mit Teenagern zum Beispiel, die den Eindruck haben, dass ihre Eltern sie mal zum Zorn reizen, bleibt aber ja dennoch dieser Appell zum Gehorsam bestehen. Also selbst wenn meine Eltern töricht handeln, müssen die dich als Kind verpflichtet zu gehorchen. Und da entsteht ja dann eine Spannung. Und wie kann man das, welchen Rat kann man da geben?
Sag ich mal. Okay, ja, ich muss da. Vielen Dank, Sergej, für deine Frage. Also, wenn das so weit ist, wie du es nennst, dann ist schon einiges, wie wir in der Schweiz sagen, ist schon viel Wasser den Rhein hinuntergelaufen. Die Deutschen, unsere lieben deutschen Freunde, kennen den Rhein auch, so kann ich das brauchen. Aber wenn ein Teenager das mir sagt, dann ist es wirklich in der Zeit, dass ich mich hinterfrage.
Ja.
Genau. Ja. Richtig. Aber sag mir nochmal die Frage.
Kein Problem. Also wir haben ja diese beiden Ziele und das ist schon, denke ich, klar, dass wir, wenn wir als Eltern Kinder zum Zorn reizen, wir eigentlich diesem ersten Ziel, dass die Kinder zum Gehorsam, also es ist ja quasi wirklich ein Gebot Gottes, dass die Kinder ihren Eltern gehorchen sollen. Das ist also ein sehr weitreichendes Gebot. Sehen sich Kinder zum Beispiel eigentlich gegängelt zum Beispiel oder eben kontrolliert und so weiter. Und das schadet eigentlich diesen Geboten nachzukommen oder erschwert es ihnen, soweit klar. Mhm. Aber jetzt kommt so ein Teenager oder ein Jugendlicher zu dir, der aber bei seinen Eltern wohnt und sieht sich quasi gereizt, aber dieses Gebot selber bleibt ja weiterhin bestehen. Und was kann man dann dem raten? Also,
genau.
Wenn ich raten, okay, jetzt hast du einen Anspruch auf Rebellion. Also, auch wenn dieser zweite Teil schiefläuft, wie du es gerade erklärt hast, bleibt ja der erste Teil weiterhin bestehen.
Ja. Also das ist so, also übrigens das nicht das Ziel, sondern die Frucht.
Ja.
Gehorsam ist Frucht. Und wenn jetzt, also jetzt kommt darauf an, wer es kommt, wenn der Teenager kommt, dann werde ich ihm sehr viele Fragen stellen. Ich werde ihm nicht einfach sagen, hey, hier Epheser 6, Verse 1 und 2, sondern ich werde einmal verstehen und ich werde hoffentlich mit Gottes Gnade ihm dorthin sagen, du bist jetzt auch schon eben Teenager und Teenager heißt für mich, du hast bereits eine relativ große Verantwortung. Das heißt nicht, dass du, nur weil deine Eltern Fehler machen oder sündigen, kannst du auch sündigen. Das ist keine Rechtfertigung. Wenn die Eltern kommen, dann werde ich mit ihnen auch Fragen stellen und auch ihre Not sind, weil das hat ja auch einen Grund, warum dass sie so intrusiv sich so verhalten. Und eben, du hast das, also nicht, dass ich dich jetzt kritisieren will, aber das wird so oft verwechselt, Frucht und Ziel. Wenn das Ziel der Gehorsam des Kindes ist, dann sehe ich mich genötigt, das aus eigener Kraft zu leisten. Wenn das aber die Frucht ist, dann muss ich demütig sein und sagen, Beat, du hast zwar Kinder, aber ob sie dir gehorchen, ist nicht das Werk von dir, sondern das ist die Gnade und ich unterstehe mich der Gnade und probiere oder versuche in der Gnade Gottes mit diesem Kind groß zu werden und ihn lernen, Christus kennenzulernen, genauso wie ich lernen, Christus noch besser kennenlernen muss. Ich weiß, ist das ein bisschen eine Antwort, die du, oder ich noch nicht ganz?
Eine andere Frage beantworten, aber wir werden heute
Abend. Okay, ja.
Ja. Okay, also die Zeit ist ja schon vorangeschritten, ich würde vorschlagen, wir singen noch ein Lied von
daher. Okay.
Also vielleicht hat noch jemand anderes etwas.
Ja, Entschuldigung, ja. Genau.
Genau. Also ihr habt ja jetzt noch ein sehr kleines Kind. Ist das erste? Genau. Das ist, also es ist ja schon so mit diesen Pfeilen. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, das kann noch nicht ausgeglichen sein. Das ist nicht möglich. Oder? Weil die Eltern, es kann auch nicht sagen, ich will Milch. Ich habe Hunger, gib mir zu essen. Das ist so und trotzdem, es kann schon sich etwas äußern. Die Frage ist auch, gebe ich dem kleinen Kind schon immer, bevor es nur den kleinsten Pieps macht? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Erfülle ich schon alle Bedürfnisse, ohne dass, oder springe, wenn es mal weint, springe ich mit 120 auf das Kind los, nehme es zu mir? Oder kann ich auch da in der Ruhe zum Kind gehen und sagen, ja, ich sehe, du weinst, was ist wohl? Weißt du, wie ich meine? Und ich denke, es fängt schon sehr früh an, ob ich allem vorbeugen will oder ob ich auch wie die Gelassenheit habe und weiß, das Kind ist auch in Gottes Hand, es liegt nicht alles nur an mir. Ich muss nicht jede Sekunde bei meinem Kind sein und es überwachen.
Mhm. Darf ich da noch ein bisschen ergänzen? Lass mich so sagen, dass das Kind Hunger hat und Windeln gewechselt und so weiter, das sind alles die Bedürfnisse. Die Frage ist, wie ruhig ich das mache. Wir hatten auch eine Familienwoche und wir hatten, ich nehme jetzt trotzdem noch die Zeit, ist das gut? Familienwoche. Und einmal haben wir dann, wir hatten mehrere gemacht, und immer am Mittwochabend haben wir den Elternausgang gegeben. Wir haben 7 Babyphones da, schön angeschrieben mit dem Zimmer, weil wir kannten ja nicht die Stimme und so weiter. Und dann wussten wir, wo wir hingehen mussten, wenn das Babyphone angibt. Wir hatten einen schönen Abend, meine Frau und ich. War alles ruhig, die Kinder schön brav geschlafen. Und dann, weiß nicht, 22:30 ging die Türe auf. Ein Elternpaar kam herein und in diesem Moment gab ein Babyphone an. Und die Mutter...
Genau von dieser Mutter.
Das ist genau anscheinend von dieser Mutter, die hat die Stimme erkannt. Und die ist mit 120 km/h die Treppe hinauf zu ihrem Sohn und hat ihn da beruhigen wollen. Und die Erklärung, sie kam dann wieder herunter, so ziemlich außer Atem, und hat gesagt, ich muss ihm sofort den Schnuller wieder in den Mund geben, damit sonst, wenn er sich aufregt, dann schläft er die ganze Nacht nicht mehr. Und da ist schon etwas passiert. Die Angst der Mutter, das Kind kann dann nicht weiter einschlafen, und das wäre eine unausgeglichene Beziehungsdynamik. Dieses Kind hat auch dann ADS gehabt. Wir kennen die Eltern sehr gut. Und wenn ich jetzt das Kind, also das Erste ist, wie auch Peter Angst einmal gesagt hat in seinem Buch, es sind noch keine, was noch keine, vom Himmel gefallen? Keine, ja, irgendwo. Also, lassen wir das. Es hat eine Zeit gegeben, da hat man den Kindern die Flasche schon in den Mund gesteckt oder in die Hand gegeben, bevor sie überhaupt, die haben gar keinen Hunger. Und sagt, das ist die beste, die erste Art, ein Kind zu einer Sucht zu erziehen. Also, wenn das Kind angibt, ruhig handeln, es wird nicht, ich kann auch noch 2 Sekunden warten, bis ich dem Kind den Schoppen gebe und so weiter. Also, das ist die Intensität, auf das Kind zuzugeben, ist dann ausgeglichen. Es ist nicht aus Angst, das Kind stirbt oder, haben wir auch schon gehabt. Das ist eine andere Geschichte, kommen wir gleich mal zu. Dass eine Mutter gesagt hat, ich habe so Angst, dass das Kind stirbt. Und das Kind hat 24 Stunden durchgeweint. Und der Vater hat schon alle Ferien genommen und so weiter. Erst als sie ruhig sein konnte, die Angst abgelegt hat und gesagt, das Kind ist in Gottes Hand, hat das Kind auch aufgehört zu weinen. Das war nur im Stress. Wie lange war das? 10 Tage? Nein, 10 Wochen.
Nein. 3 Monate.
Oder 3 Monate war das ja, etwa 10 Wochen. Also deine Frage jetzt in Kürze, ruhig, langsam, dass die Beziehungsdynamik eben trotzdem ausgeglichen ist und ich nicht gerade in Not komme. Haben wir das ein bisschen erklären können? Ja, okay.
Und sonst sind wir gerne noch.
Ja. Also wir können noch mehr Fragen stellen. Ich habe noch mal Angst hier vor den Wandersleuten.
Das muss ich trotzdem noch vorstellen.
Aber hat noch jemand eine Frage? Gerne.
Also jetzt machen wir mal heute Abend.
Ich stehe hier. Also ich würde schon noch einmal die Frage stellen. Du hast jetzt mehrfach gesagt und auch betont, dass Gehorsam eine Flucht ist. Ich will dem auch nicht widersprechen. Aber trotzdem frage ich mich, wie kommst du zu diesem Gedanken? Weil er lässt mir neu. Ich glaube, das müssen wir wirklich auch mal abzulegen.
Also. Genau.
Wenn ich von der Liebe her schaue, ist es doch schon, dass Gott eindeutig verlangt von uns, dass wir Autoritäten gegenüber gehorsam sein müssen. Da gibt es kein Wenn und Aber.
Genau. Also, jetzt kurz das Fragen. Wenn ihr bereit seid, ich bin gerne bereit, heute Abend können wir darüber noch dies, also nicht, weil ich da Antwort ausweichen will, aber die ist mir so wichtig, dass es fast schade wäre, in eine 2-Minuten-Antwort zu geben. Ist das in Ordnung? Und wenn die anderen nicht möchten, können wir auch das persönlich machen. Aber vielen Dank. Ich habe auch gemerkt...
Sehr gute Frage.
Ja, gemerkt, wie soll ich sagen, ist mir irgendwie leid. Ich habe eine PowerPoint mit mindestens 100 Folien oder so etwas dahinter und ich merke, ich habe nur so ein bisschen gesagt, aber was auch immer. Jetzt, wir können das nicht ändern. Aber wer noch etwas mehr wissen möchte, aus dieser Not, den wir immer wieder erleben, habe ich dieses kleine Büchlein geschrieben. Klein, ich habe 2 ganz liebe Freunde, die waren sehr hart mit mir. Die haben einfach den Rotstift genommen und durchgestrichen. Und ich bin froh, weil ich denke, wie viele Seiten hat es? Etwa 120 Seiten. man kann es noch lesen, ohne dass man ein ganzes Jahr braucht. Aber hier hat es ein paar wichtige Gedanken oder auch Gedanken, die uns sehr, sehr wichtig sind. Wer Interesse hat, ich habe ein paar Exemplare hier, etwa 50 sogar Exemplare, die könnt ihr für 10 Franken oder 10 Euro, könnt ihr die gerne mitnehmen. Es ist uns wirklich ein Anliegen, genau solche Fragen zu beantworten, weil die sind meiner Ansicht nach entscheidend. Nicht, dass ich sage nicht, dass ich recht habe, aber es ist entscheidend, was nachher passiert. Also, wenn ihr das, könnt ihr gerne bei mir noch erwerben, dieses Buch von Prinzessin, Prinzen und ihren Untertanen. Wenn wir nämlich zu fest auf die Kinder eingehen, was machen wir aus ihnen? Wir machen aus ihnen Prinzen und Prinzessinnen. Und das kommt nicht gut heraus. Wer Prinzen und Prinzessinnen, die sind dann auf dem Thron. Und darum, das sind auch liebe Freunde von mir, haben gesagt, mach doch noch auf der Rückseite dieses, was ja das Ziel ist. Nicht, dass sie auf dem Thron sind, sondern dass sie Christus anbeten. Und dann sind sie vor dem Thron, haben ihre Krone, das ist Offenbarung 4, Christus gegeben und beten an. Das ist ja das Ziel der Erziehung, dass unsere Kinder Christus anbeten und nicht auf dem Thron sitzen. Also, ich möchte euch dieses Büchlein, jetzt Werbung natürlich in eigener Sache, herzlich empfehlen.